Ja, ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Ich war ja hier im Praktikum und freue mich über die Einladung, bei euch wieder zu predigen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte das Ganze mit einem kleinen Witz beginnen. Und zwar ist mir ein Witz über den Weg gelaufen, der handelt von einem Boxer. Von einem Boxer, der vor seinem großen ersten Profikampf steht. Ich habe ihn mal Paul genannt und dieser Paul sitzt nervös in der Umkleidekabine. Vielleicht ähnlich wie die Leute, die vorher schon vorne standen. Da ist eine Nervosität da, man ist aufgeregt für das, was kommt. Und dieser Paul macht sich noch ein bisschen fit, übt noch ein bisschen für seinen Kampf. Und dann fällt ihm auf, ich habe zwar diesen Kampf mit meinem Trainer durchgesprochen, aber irgendwie weiß ich jetzt noch nicht so ganz, wie das jetzt hier abläuft, wenn ich jetzt da erst das erste Mal in diese Arena reinlaufe. Was muss ich da alles machen? Und dann fällt ihm eine Frage ein, hey, wie weit ist es eigentlich zu diesem Ring? Wie läuft das alles ab? Und er geht zu seinem Trainer hin, der sitzt gelassen nebendran, und fragt ihn, hey, Trainer, wie weit ist es eigentlich zu diesem Ring? Ist es wirklich so weit, wie alle sagen? Und der Trainer antwortet, ja, ziemlich. Aber mach dir keine Sorgen, du wirst ja zurückgetragen. Ganz schön makaber, wie dieser Boxer sich fühlen muss. Vor seinem ersten Kampf zu stehen, nicht zu wissen, was kommt, und dann so eine Antwort zu kriegen. Ich weiß nicht, wie gut er wirklich vorbereitet war und wie der Trainer ihn vorbereitet hat. Aber vielleicht fühlt sich es doch mit Jesus unterwegs sein manchmal ähnlich an. Man fühlt sich irgendwie nicht so besonders ausgerüstet. Als Christ vielleicht manchmal nicht so bereit zu sein, wie ich jetzt dastehen soll, wie ich mit meinen Situationen umgehen kann. Und manchmal sind da noch weitere Gegner. Gegner, in der Bibel spricht man vom Teufel, der einen zu Fall bringen will. Und im Epheserbrief, darum soll es heute gehen, spricht Paulus eine solche Situation an. Ihr dürft gerne mitlesen, wer eine Bibel hat, darf gerne auch mit aufschlagen. Ich möchte es für euch vorlesen. Denn in Epheser 6, Vers 10 bis 18 schreibt Paulus Folgendes. Schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Ja, das sind starke Verse, die meines Erachtens Paulus hier schreibt. Paulus schreibt den Ephesern von einem Kampf, in dem sie sich befinden, gegen Teufel, gegen geistliche Mächte und Gewalten, die irgendwie nicht sichtbar sind. Er beschreibt sie als nicht als Fleisch und Blut in Vers 12. Also etwas, das wir nicht sehen können. Dieser Kampf geht vermutlich in der Finsternis vonstatten und dieser Kampf tobt wohl auch im Himmel. Es ist ein Kampf, in dem man selbst nicht gewachsen ist. Er hat eine überirdische Größe, indem der Anführer der Widersacher der Teufel ist, der auf heimtückische Weise vorgeht. Paulus führt zwar Listen, aber sie sind wohl listig und gemein. Tückisch, dass sie ganz oft unbewusst und irgendwie nicht vorhersehbar kommen. Und oft fängt es wahrscheinlich ganz gering an, dass wir etwas falsch machen. Dass wir vielleicht sündigen gegen einen Menschen, gegen einen Gott selbst oder der Teufel die Situation benutzt, um ja, gegen uns vorzugehen, wenn wir ihm die Türe öffnen. Mir ist da eingefallen, dass zum Beispiel so eine Notlüge ganz oft der Fall davon sein kann, weil wir zu Dingen vielleicht nicht ehrlich sind. Und man verstrickt sich immer weiter in ein Lügenkonstrukt, wo dann der Teufel kommt und es gebraucht, um uns dann fallen zu lassen. Noch tiefer in das Schlamassel hineinzustürzen zu kommen. Vielleicht kann es aber auch sein, dass wir damit kämpfen mit Versagen. Dass wir an einem Punkt versagt haben und jetzt in Versagensängste hineinwachsen. Weil wir denken, wir können doch nichts. Es ist eine Lüge, die immer tiefer in unser Herz eingeflüstert wird und die uns dann irgendwie immer mehr identifiziert. Sind wir wirklich nur Versager? Es kann aber auch sein, dass irgendwelche Finsternis kommt in unser Leben, in Form von Trauer, Frust oder Zorn, der uns umtreibt, der uns nicht loslässt und wir uns dem Ganzen hingeben. Ich uns in diesem Machtbereich lassen, uns daran mit schlechten Gedanken nur noch füllen lassen. Und es führt dazu, dass dieser Teufel, diese geistlichen Mächte immer mehr Eingriff auf uns haben. Und hier spricht Paulus, finde ich, so schöne Verse an. Er schreibt hier den Ephesern, er macht es ihnen klar, sie haben etwas da dagegen zu setzen. In diese Dimension, sie haben etwas. Er spricht zu ihnen, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Paulus schweigt das Problem nicht tot, sondern er sagt, werdet stark im Herrn. Egal, was für Dinge da sind, was einen umtreiben, welche Lebensumstände, welche Konflikte, jede Menge Schwierigkeiten gibt es. Wenn wir uns aber nicht in diese Finsternis hineingeben lassen, sondern uns in die Stärke des Herrn verlassen, dann haben wir dann Mittel da dagegen. Werdet stark im Herrn. Und diese Kraft kommt, diese Stärke des Herrn kommt in Jesus Christus selbst zu uns. In der Kraft durch Jesus Christus können diese Mächte gebrochen werden. Und dazu möchte ich ein bisschen drüber rausschauen. In Epheser 1, Vers 19 bis 20 schreibt Paulus Folgendes. Und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er in seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt. In Jesu Tod und Auferstehung hat nämlich Gott diese Mächte gebrochen. Er hat den Sieg erklärt, auch wenn diese Mächte noch heute auf die Gottes Stärke zu verlassen. Weil er in Jesus Christus alle Möglichkeiten und alle Fähigkeiten dazu gegeben hat, auch gegen solche Mächte bestehen, sondern allein aus Gottes Gnade. Und doch bleiben wir oftmals nicht standhaft, sondern verstecken uns lieber, wenn solche Situationen kommen. Vielleicht ist es dann wie so ein Schrank, in den man sich hineingibt. Wenn Probleme kommen, wenn Schwierigkeiten kommen, dann versteckt man sich lieber. Wir nehmen die Dinge mit und verstecken uns in einem Schrank. Denken, wenn wir in dem Schrank sind, die Probleme außen vor sind, dann wird doch alles gut. Wir lassen die Situation vielleicht vorbeifliegen und haben uns nicht damit beschäftigt. Und eigentlich ist es nur ein Ausweg, der zu keiner Lösung führt. Vielleicht wird die Situation auch besser, aber sie ist nicht gelöst, sondern es können noch weitere Probleme hinzukommen. Wir haben eigentlich nur der Finsternis mehr Raum in unser Leben gegeben, da wir mal wieder klein beigegeben haben. Und hier ruft Paulus auf, nicht in den Schrank reinzugehen, sich zu verstecken, sondern standhaft zu bleiben, stark werden. Doch wie kann dieses standhaft bleiben aussehen? Wir haben schon gesehen, wir werden stark durch Jesus Christus selbst. Aber Paulus packt hier noch viel mehr rein. Er spricht von einer Waffenrüstung, einer römischen Waffenrüstung. Ich habe hier mal eine dargestellt, die ich gefunden habe im Internet. Paulus hat das Bild eines Römers vor sich. Ein Römer, der voll ausgerüstet ist zum Kampf, um bestehen zu können. Und er geht verschiedene Teile dieser Waffenrüstung Gottes durch und verknüpft sie mit Dingen, die uns helfen, gegen solche Kämpfe zu bestehen. Zum einen mal führt er an, haben wir einen Gürtel der Wahrheit. Einen Gürtel. In Vers 14 schreibt er davon: So steht nun eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit. Dieser Gürtel ist die Wahrheit, die Gott uns schenkt. Die Wahrheit des Evangeliums. Er hält alles zusammen. Der Gürtel hält uns. Das Evangelium ist der erste Teil der Rüstung. Es ist das Wort der Wahrheit. Es ist Jesus Christus selbst, der auf diese Erde kommt und Gott uns die Wahrheit schenkt, mit einer neuen Perspektive auf unser Leben. Gott offenbart, was er tun will und was die Wahrheit ist. Es ist die wirkliche Wahrheit, die in unserem Leben Stabilität und Sicherheit geben kann, die uns Standfestigkeit schenkt. Und in Jesus Christus wird diese Wahrheit Wirklichkeit. In Jesus Christus im Evangelium merken wir, wir sind Kinder Gottes. Wir sind verbunden mit Gott selbst. Wir können diese Kraft bekommen, können zu Gott kommen, haben Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit. Diese Last der Sünde ist nicht mehr auf uns, sondern wir sind freigesprochen. Gott spricht uns in Jesus zu, dass er uns treu ist, weil wir in Jesus Christus vor ihm stehen. Durch dieses Evangelium haben wir Hoffnung und sogar die Wahrheit von Gott selbst. Nicht mehr irgendwelche Lügen über uns selbst existieren, sondern etwas, das Gott von außerhalb uns zuspricht. Er sagt uns: Wir sind Kinder Gottes. Ihr seid meine Kinder. Ihr seid geschaffen und ihr seid zu etwas bestimmt. Wir brauchen jemand, der uns eine Wahrheit vermittelt. Denn ganz oft verstricken wir uns in unserer eigenen Wahrnehmung. Der eine sieht etwas so an, der andere so. Und wenn wir das Ganze extrem dann sehen, dann haben wir keine absolute Wahrheit mehr. Wir haben nichts mehr, was irgendwie sagt, das ist richtig und das ist falsch. Und vielleicht geht es uns dann wie in diesem folgenden Bild. Der Mann, der zum Psychiater geht und sagt: Ich fühle mich so, als würde diese Wand sich bewegen. Und wenn man diese Wand anschaut, sie sich auch ein Stück weit bewegt. Und der Psychiater ihn eigentlich nur noch diese Frage stellt: Trinken Sie Kaffee? Die Probleme abgewälzt werden. Wir brauchen nicht einen Psychiater, der versucht, irgendwie Dinge zu beschreiben, der unsere Probleme und unsere Wahrnehmung auch nicht ernst nimmt, sondern wir brauchen eine Wahrheit, die unser Erlebtes neu erklärt und beschreibt. Und durch Jesus Christus und durch Gott haben wir diese neue Wahrheit. Eine Wahrheit, die unsere Welt erklärt, die unsere Sichtweise zeigt und am besten vermittelt. Ja, und diese kommt in der Wahrheit des Evangeliums. Durch das können wir standhaft bleiben. Durch Jesus Christus, der kommt als Wahrheit, können wir ihm folgen. Und dieses Folgen heißt, in dieser Wahrheit bleiben. Wir haben diese Wahrheit. Wir haben die Wahrheit über uns selbst und dürfen sie auch sprechen. Nicht lügen, uns nicht in Lügen zu verstricken, in Unwahrheiten, sondern diese Wahrheit sprechen. Christus haben wir die Wahrheit. Wir können ehrlich sein und damit auch diesen Teufel nicht mehr Möglichkeit geben, uns in Notlügen zu verstricken, sondern diese Wahrheit aussprechen. Denn dadurch werden wir zu Vorbildern, werden wir zu jemand, dessen Wort zählt. Und denn wir vertrauen Gottes Wort selbst, was die Basis für unsere eigene Wahrheit ist und auch für unsere Ehrlichkeit bildet. Aber diese Brustpanzer, diese Rüstung geht noch weiter. Und zwar kommt der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit wird der Waffenrüstung hinzugefügt von Paulus. Und ich finde sie etwas wirklich Schönes. Ich selbst bin jemand, der eigentlich immer allen Leuten es alles recht machen will. Der sich darum sorgt, dass ich meiner Familie gerecht werde, meiner Arbeit, meinem Studium, meiner Verlobten. Und oftmals zerren viele Stränge an mir. Und oft werde ich allem leider auch nicht gerecht. Da will der eine wieder das, der andere das. Und oftmals funktioniert es einfach nicht. Ich könnte jetzt sagen, ist egal, ich bin einfach nicht gerecht, ich kann nicht zu allem gerecht sein, ich kann nicht alles leisten, ist ja nicht so wichtig. Dann führt es aber selbst dazu, dass ich angreifbar werde. Dass andere Menschen sagen, wieso sollen sie mir dann diese Dinge tun? Warum sollen sie dann mit mir gerecht umgehen, wenn ich selbst nicht gerecht bin? Woher bekomme ich meine Gerechtigkeit, wenn ich selbst ungerecht handle? Und die andere Möglichkeit ist eben, diese Gerechtigkeit zum Maßstab zu machen. Zu sagen, ich bin wirklich gerecht, ich versuche wirklich gerecht zu leben. Aber wir haben auch schon gesehen, das scheitert auch. Wir kriegen das meistens nicht hin. Wenn wir beide Varianten sehen, dann haben wir eigentlich keine Möglichkeit. Wir können es nicht leisten. Und vielleicht ist die einzigste Konsequenz, dass wir uns lieber wieder im Schrank verkriechen. Ich kann es sowieso niemand gerecht machen. Die Ansprüche sind an mich zu groß. Ich kann niemand gerecht werden. Dann verstecke ich mich doch lieber, nehme mich aus allem raus. Aber ich glaube, dadurch geben wir auch nur wieder dieser Dunkelheit in unserem Leben mehr Raum. Paulus ruft hier auf, standhaft zu bleiben. Und er gibt uns diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Denn Gott hilft uns in Jesus Christus auch wirklich standhaft darin zu bleiben. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit, der spricht uns zu, du bist gerecht. Falls mich der Teufel oder sonst wieder jemand anklagt, du bist nicht gerecht, du hast mal wieder verfehlt, du kannst doch nicht standhaft stehen bleiben, dann sag ich dir, du kannst standhaft stehen, denn durch Jesus Christus bist du gerecht. Am Kreuz ist deine Sünde, deine ganze Schuld gesühnt. Und das ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir können standhaft bleiben, weil wir gerecht gesprochen sind. Und das ändert die Haltung. Wir können wieder neu gerecht handeln. Wir können wieder losgehen, auch wenn wir mal versagt haben, zu sagen, ich bin ein gerechtes Kind, weil Jesus mich gerecht gesprochen hat. Und auch hier werden wir wieder zum Vorbild. Was wir sagen und tun, das hat Bestand. Denn wir sind auf seine Gerechtigkeit bedacht und nicht auf die eigene. Wir können gerecht sprechen, weil uns Gott gerecht spricht. Wir haben uns also auch in Jesus Christus eine Rüstung, die uns vor solchen Angriffen schützt. Angriffe, die uns verteufeln oder versagen, du bist nicht gerecht. Und die Rüstung geht weiter. Es gibt die Schuhe zur Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Paulus schreibt, ihr seid beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Ich habe mich hier gefragt, was hat eine Waffenrüstung jetzt mit Schuhen zu tun? Bei einem Ritter denkt man jetzt eher wenig an die Schuhe. Meistens schützen vor allem solche Schuhe wie dieser Soldat jetzt nicht unbedingt. Aber wenn wir darüber nachdenken, was diese Schuhe für einen Wert hatten. Der römische Soldat, den Paulus im Blick hat, der hat Schuhe, die enorm wichtig sind für seinen Dienst, die enorm wichtig sind für seinen Kampf. Überall sind Staub und Steine und wer da schlechte Schuhe hat, der kann nicht sicher stehen. So ein Soldat musste damals viele Kilometer weit laufen. Und wer mit Blasen schon mal gelaufen ist, der weiß, wie schmerzt. Da will man sich eigentlich lieber nur hinsetzen. Die Schuhe sind enorm wichtig. Die Schuhe sind Grundlage. Aber was hilft dann diese Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, um uns auszurüsten, um wirklich standhaft zu sein? Wenn diese Schuhe, die Paulus hier beschreibt, er mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums zusammenbringt. Evangelium zu sprechen. Darüber zu sprechen, dass wer Jesus ist, was er für uns getan hat, dann hilft es auch für uns selber, standhaft zu bleiben. Denn wir schreiben das Evangelium in unser eigenes Herz. Wenn wir bereit sind, mit Menschen darüber zu sprechen, wer Jesus für uns ist, dann machen wir uns das auch selbst deutlich. Wenn wir mit Menschen konfrontiert werden, die andere Blickwinkel haben, die vielleicht unsere eigene Meinung angehen, dann werden wir damit konfrontiert, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Auseinandersetzen müssen mit unserem eigenen Glauben. Vielleicht werden dadurch bei uns selbst Missstände entlarvt. Ich selbst war vor 2 Wochen in Südtirol bei einer Evangelisation. Und für mich war es wieder neu herausfordernd, genau diesen Punkt auch einzuüben. Nachzudenken, was bedeutet für mich das Evangelium? Wie sieht es aus? Wie kann das Evangelium für jemand anderes Wirklichkeit werden? Wie zeigt sich Jesus Christus ihm? Was sind seine Sehnsüchte? Wo sind seine Schwierigkeiten und was spricht Jesus hier hinein? Ich glaube, dass Gottes Geheimnis, das Evangelium, sich in unglaublich vielen Facetten zeigt. Und wenn wir uns damit beschäftigen, dann sehen wir immer mehr, wie Jesus selbst ist. Dann wird es für uns selbst greifbar. Es wird selbst anwendbar. Und in dieser Anwendung wachsen wir selbst darin. Wir wachsen in der Erkenntnis und Tiefe. Unser Herz verändert sich hin dazu, dass wir Freude und Zufriedenheit finden in dem, was Gott tut. Wenn wir ein gebendes Herz entwickeln, wenn wir Menschen davon erzählen wollen, dann wird unser eigenes Leben in Zufriedenheit und Freude wachsen. Und wir werden immer mehr Gottes Größe, Gottes Taten sehen und erleben. Ich glaube das und ich glaube deshalb, schreibt Paulus dies, dass wir beschut sind mit der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Denn es verändert uns selbst. Aber er geht noch weiter. Wir haben einen Schild des Glaubens. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Dieser Schild des Glaubens ist dazu da, nicht nur die Pfeile abzuwehren, sondern sie komplett auszulöschen. Paulus hat hier das Bild von feurigen Pfeilen in einem Krieg im Kopf, die durch die Luft fliegen, auf die Soldaten einprasseln, vielleicht noch weiter lodern, weil sie durch. Doch der Schild des Glaubens löscht diese Pfeile aus. Solche Pfeile können viel in unserem Leben. Worte, die versuchen, uns zu richten, Worte, die uns verurteilen. Doch wie kann so ein Schild des Glaubens uns davor schützen? Ich glaube, über diesen Glauben steht die Hoffnung. Der Glaube gibt uns eine Hoffnung. Eine Hoffnung, die diese Pfeile nicht nur abwehrt, sondern direkt ersticken lässt. Hoffnung ist etwas Geniales. Hoffnung gibt uns Zuversicht. Denn wenn uns Zuversicht fehlt und Hoffnung fehlt, dann werden die Sorgen immer größer. Wir verkriechen uns noch mehr im Schrank. Unser Schrank wird gefüllt mit Ballast, immer größer und wir wollen nicht mehr heraus. Ich habe nachgeschaut und ich habe einen Psychotherapeut gefunden, der schreibt, dass Wenn wir keine Hoffnung mehr haben, dann ergeben wir uns allem. Wir verurteilen uns zum Tod. Und er hat Forschung darüber aufgestellt, wo er Menschen beobachtet hat und auch Tiere, die keine Hoffnung mehr hatten. Und die Folge, dass sie keine Hoffnung mehr hatten, führte dazu, dass sie gestorben sind, weil sie keine Lebensperspektive mehr hatten, weil sie keinen Versuch mehr unternommen haben, leben zu wollen. Ein ganz bedeutender Versuch, der da auch genannt wird, ist ein Tierversuch mit Ratten. Ratten, die in ein Schwimmbecken hineingesetzt werden und dort schwimmen gelassen werden, bis sie ertrinken. Ein ziemlich hartes Experiment. Und es wurden zwei Schwimmbecken aufgebaut, in beiden jeweils diese Ratten, die da schwimmen sollen. Und nach 2 Stunden wurden in dem einen Becken diese Ratten herausgenommen, wurden eine Zeit lang gefüttert wieder und wurden danach wieder in das Schwimmbecken hineingesetzt. Die Studien, die da gemacht wurden, ergaben, dass die Ratten, die nicht herausgenommen wurden, die ganze Zeit dort drin geschwommen sind, ich glaube nach ungefähr 5 Stunden ertrunken sind, und die Ratten, die einmal herausgesetzt wurden und wieder hineingesetzt wurden, mehrere Tage darin geschwommen sind, weil sie Hoffnung hatten. Die Ratten hatten Hoffnung. Eine Hoffnung, dass etwas mehr kommt. Und ich glaube, so kann auch unser Glaube eine Hoffnung sein, die wie so ein Schild ist. So ein Schild, der alles abwehrt. Wir haben die Hoffnung und glauben an einen wunderbaren Gott. An das Werk Jesu Christi. An ein Werk, das uns Zuversicht geben darf, wenn Schwierigkeiten kommen. Die Pfeile zerschallen daran. Die Pfeile werden gelöscht. Der Glaube ist etwas, der uns gegen alles schützt. Und wir haben an Ostern so eine Hoffnung. Eine Hoffnung auf ewiges Leben, die es uns ermöglicht, in Ruhe und Gelassenheit uns der Realität zu stellen. Und diese Hoffnung war für die Jünger so gigantisch, dass sie bereit waren, dafür zu sterben. Paulus hat diese Hoffnung gelebt, der in Situationen hineingeht, wo er weiß, es ist alles verloren, wo er vielleicht nicht mehr weiß, ob er dort lebend herauskommt, hat er diese Hoffnung zu wissen, es kommt etwas Besseres, die ihn leidensfähig macht. Ein weiterer Punkt ist der Helm des Heils. Der Helm des Heils wird im Alten Testament in Jesaja schon genannt. Der Helm des Heils gehört zu Gottes eigener Rüstung. Gott zieht diesen Helm auf. Er zieht ihn auf, um zum Gericht zu kommen. Aber gleichzeitig verspricht er in diesem Gericht in Jesaja davon, dass er auch jemand senden wird, den Messias, den Erlöser. Und alle, die zu ihm umkehren, werden in einen neuen Bund mit eingegliedert. Nun ruft Paulus uns dazu auf, diesen Helm des Heils aufzuziehen, Gottes Helm. Und er verspricht uns damit die Rettung. In Jesus Christus ist diese Erlösung für uns da. Denn für uns ist das Heil da, die Rettung, das ewige Leben. Es ist eine Hoffnung, ein Versprechen, das zu diesem Brustpanzer, zu diesem Schild des Glaubens dazukommt, dass uns das Heil versprochen ist. Und ich glaube, wir sollten es immer wieder in unseren Kopf hineinschreiben. Deshalb macht es auch Paulus zum Helm, dass wir wissen, wenn Fragen kommen, bin ich wirklich gerettet? Bin ich wirklich mit Gott unterwegs? Muss ich nicht noch mehr tun, um Gott nachzufolgen? Dann verspricht uns dieser Helm des Heils alle Gedanken, die da kommen. Die sind bedeutungslos, denn Gott spricht dir zu, er hat dich gerettet. Du bist kein sündiger, schlechter Mensch mehr, sondern du bist einmal mit Gott, weil Jesus dich losgekauft hat. Und ich glaube, das gibt auch Standhaftigkeit. Zu wissen, die Rettung gehört mir. Ich bin Teilhaber Jesus Christus. Daran zu erinnern,
ich will Jesus nachfolgen. Der, der mich rettet. Ich habe diesen Helm. Und Gott hat ihn selbst getragen. Und somit steht uns auch Gottes Beistand zu. Gott sorgt für seine Kinder. Er verspricht es. Ich bin ein Kind Gottes. Und nichts kann uns daraus drängen. Die Waffenrüstung schließt Paulus mit dem letzten Gegenstand. Das Schwert des Geistes. Das Schwert des Geistes ist die einzige Waffenrüstung. Und dieses Schwert beschreibt Paulus als Gottes Wort selbst. Gottes Wort wird verknüpft mit dem Heiligen Geist. Wir empfangen es durch den Heiligen Geist. Gott macht uns klar. Er zeigt uns, wir erleben und erkennen Gott durch den Geist. Und das Gottes Wort wird in Johannes und an vielen Stellen auch immer direkt mit Jesus Christus verknüpft. Der himmlische Jesus kommt selbst mit einem Schwert, um die Welt zu richten. Der himmlische Jesus, das Wort Gottes, Jesus Christus selbst, ist das Schwert des Glaubens. Aber ich glaube auch, dass wir Gottes Wort auch selbst für uns vorliegen haben, die Bibel. Und ich glaube, dass diese beiden Dinge ganz eng zusammenstehen. Jesus zeigt uns, wie er selbst auch mit dem Wort Gottes umgeht. Er ist selbst das Wort Gottes und er gebraucht es. Am besten sehen wir das in der Versuchung in der Wüste von Jesus selbst durch den Teufel. Jesus legt Gottes Wort auf. Er widersteht dem Teufel. Als er Anklagen vorbringt, spricht er hinein, was Gott damit wirklich sagen will. Er legt es aus, begründet und erklärt. Und ich glaube, in ähnlicher Weise dürfen wir Gottes Wort auch als Schwert heute verwenden. Gottes Wort ist in uns lebendig. Der Geist hilft uns, es auszulegen und als Waffe zu gebrauchen. Durch das Wort Gottes wird es uns möglich, diese Gefahren, dass wir falschen Lehren, falschen Verstrickungen unterzogen werden oder ausgesetzt sind, widerstehen zu können. Denn es entlarvt die Lügen. Es ist die Angriffswaffe Gottes, um da etwas entgegenzusetzen. Wenn mal wieder der Versucher kommt und versucht, uns von Gottes Treue abzulenken, wenn Anklagepunkte kommen, dann haben wir ein Werkzeug, um das an Gottes Wort zu prüfen, unseren Stil daran zu messen, unseren Charakter daran zu schleifen. Gottes Wort hilft uns, diese Verstrickung zu widerstehen und nicht zu fallen. Und ich glaube, das bedeutet für uns, wir müssen Gottes Wort kennen, lesen, studieren darin, vielleicht auch uns gegenseitig da austauschen, aber auch darum beten, dass der Heilige Geist uns darin führt und lehrt. Wir haben etwas dagegen zu setzen. Gottes Wort ist eine Angriffswaffe. Auch gegen die Schwierigkeiten, gegen Ängste, Versuchungen, Sorgen, Nöte. Gottes Wort ist so vielseitig. Und ich glaube, das ist das Gigantische, warum ich Bibel lesen mag, weil es so auf vielen Arten so viel in unserem Leben zu sagen hat. Wenn ich kämpfe mit Alltagssorgen, dann studiere ich und lese ich Gottes Wort, weil ich darin finde, was Gott mir auch für meinen Alltag zu sagen hat. Wenn ich an Gottes Existenz zweifle, lese und prüfe ich, was ich darin von Gott selbst finde, wie er sich beschreibt und nicht wie meine eigene Sicht ich Gott beschreibe. Oder ich kämpfe mit meiner eigenen Identität, wer ich bin und was ich kann. Und hier hat auch wieder Gott etwas in der Bibel zu sagen. Gott spricht mir darin zu, wer ich als Mensch bin, was ich habe und was mich zu einem Menschen macht, was er mir darin schenkt, in meinem Menschsein. Gottes Wort ist eine Waffe, die gegen bleibende Angriffe da ist, die Versuchungen des Bösen, die manchmal in unseren Gedanken, unseren Verstrickungen, in unseren Zweifeln und Sorgen stattfindet. Wir haben eine Waffe, das Wort Gottes selbst, das uns darin hilft zu verteidigen. Das ist die Waffenrüstung Gottes. Die Waffenrüstung Gottes, die uns damit ausstattet. Und Paulus schließt diese Waffenrüstung mit zwei Versen ab, um wirklich standhaft zu bleiben. Er spricht in Vers 18, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Er gibt uns nicht nur eine Ausrüstung, sondern er spricht auch zu, wie wir uns jetzt verhalten sollen. Wie wir als Soldat die besten Methoden haben, uns zu verteidigen. Das eine ist, wir sollen im Gebet da sein und flehen. Wir sollen zu Gott beten. Darum bitten, dass der Heilige Geist in uns betet, in uns fleht, die Dinge vor Gott bringt. Die Dinge vor uns bringen, mit denen wir hadern, mit denen wir kämpfen. Der Heilige Geist hilft uns dahin. Er stattet uns aus, mit Autorität vor diesem Gott zu stehen und zu reden. Und das Gebet hilft uns, um wirklich standhaft zu bleiben. Wenn die Versuchung, die Zweifel uns mal wieder dazu zwingen, lieber in den Schrank reinzurennen, uns Gott hinzuwenden und zu sagen, ich möchte standhaft stehen, weil du mich standhaft stehen lässt. In der Bibel sehen wir ganz viele Menschen, die damit ähnlich umgegangen sind, die vor Gott stehen, vor Gott klagen, vor Gott flehen, vor Gott bitten, dass sie Erlösung aus ihren Situationen erhalten. Und oftmals können sie nur aus dieser Kraft hinaus, aus dieser Kraft, die das Gebet schenkt, da auch wirklich bestehen. Sie flehen. Aber ganz oft flehen sie nicht alleine, sondern im Miteinander. Und so schreibt Paulus auch, und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Der Abschluss der Aufforderung von Paulus, standhaft zu bleiben, ist, dass wir miteinander sind. Wir sind wie eine Armee zusammengestellt. Nicht jeder kämpft für sich alleine auf dem Schlachtfeld. Wir sind keine Ein-Mann-Armee. Kein Simson, der allein gegen die Philister kämpft. Kein Herkules, der allein seine Kämpfe führt. Oder ein Tennisspieler oder ein Golfspieler, der alleine seine Titel gewinnt. Nein, wir Christen sind zusammengestellt. Und darum sollen wir auch füreinander einstehen im Gebet. Es ist eine letzte Anweisung, um wirklich standhaft zu bleiben. Wir sind im Miteinander standhaft. Und ich möchte abschließen mit einer Geschichte aus meinem Leben, wo ich das gerade selber erleben darf, dieses standhaft bleiben. Mein Neffe Moritz wurde vor 3 Wochen geboren. Er ist frisch geboren und es war schon klar, er muss operiert werden, weil er etwas an der Lunge hat und liegt deshalb jetzt schon seit 2 Wochen auf der Intensivstation. Und meine Schwester erlebt darin große Anfechtung, Zweifel. Wird das alles gut? Warum passiert das Ganze so? Sie versteht es manchmal nicht. Aber das Geniale ist, dass so viele Menschen drumherum beten. Sie stehen zusammen. Sie bleiben darin stehen und meine Mama hat letztens den Spruch losgelassen, du glaubst gar nicht, wie viele Leute dafür beten. Und das Schöne ist, dass wirklich auch Besserung geschieht. Sie selbst erlebt Ruhe und Gelassenheit, weil sie weiß, dass Menschen mit ihr standhaft stehen. Sie erlebt Sicherheit. Und vor allem erleben wir als Familie und sie als Familie, dass es ihm Stück für Stück besser geht. Gott lässt uns nicht alleine, sondern er ist immer mit dabei. Er schenkt uns in seinem Kampf Mitkämpfer, in unseren Kämpfen, die auch heute vonstatten gehen, um einzustehen, um zu unterstützen. Darum lasst uns im Gebet füreinander eintreten. Wir sind bestens ausgerüstet, um Jesus nachzufolgen. Nicht wie ein Boxer vom Anfang, der völlig ohne Ahnung in diesen Kampf reingeht und sein Trainer eigentlich auch keine Chancen für ihn sieht. Wir sind in Jesus ausgerüstet, um wirklich standhaft bleiben zu können gegen diese Kämpfe. Wir haben die Waffenrüstung Gottes, den Gürtel der Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Sandalen der Bereitschaft, der Verkündigung des Evangeliums, den Schild des Glaubens, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Aber wir haben auch die richtigen Methoden, um standhaft zu bleiben. Das Gebet, wenn wir vor Gott treten, im Gebet mit Gott kämpfen und ihm die Dinge vorbringen, die uns belasten. Und Gott hat uns Mitkämpfer an die Seite gestellt, die mit uns kämpfen. Darum lasst uns standhaft bleiben. Amen.